Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Guten Tag oder vielmehr Hoi, Aleardo Chiabotti. Herzlich willkommen im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich bin sehr happy, dass du bei uns bist als Group heißt ja Group CEO von Emineo.
Ja, und danke heute für mal, die Einladung.
Gerne. Und heute mal ein Hoi. Warum ein Hoi? Weil du in Zürich sitzt und wir die Verbindung von Zürich nach Hamburg, Hamburg nach Zürich haben. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Danke vielmals. Ich mich auch.
Ja, der ein oder andere mindestens in Deutschland wird sich fragen, was ist denn Emineo? Und ich habe natürlich auch mich etwas erkundigt vorher. Und ihr seid ein wunderbares IT-Beratungs- und Software-Engineering-Unternehmen. Also ein IT, ja, sagt man eigentlich Agentur oder wie sagt man bei euch?
Ja, wir sind ein IT-Beratungs- und Softwareentwicklungshaus.
Und sogar mit, ich sage jetzt mal, über 200 Mitarbeitern, wie ich lesen durfte, und sitzt in verschiedenen Städten in der Schweiz und auch Valencia. Wie kommt es zur Valencia?
Valencia kam zustande, weil wir international im Vergleich natürlich im Preisdruck unterlegen sind, so wie ganz, ganz viele andere Branchen und Industrien auch. Und über Valencia können wir natürlich zusätzliche Entwicklungskapazitäten ins Haus holen, wobei das kein reines eingekauftes Nearshoring ist, sondern das sind wirklich unsere Kollegen, die gehören zu uns. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wir sind nicht, weil ganz viele Firmen machen halt einen Fehler, dass sie so ein bisschen die einfacheren Entwicklungsaufgaben abschieben, in Anführungs- und Schlusszeichen, zum Nearshore. Und das machen wir überhaupt nicht. Es ist ein wirklich integraler Bestandteil der Emineo. Mhm. Aber damit können wir, wie gesagt, halt das Preislevel können wir entsprechend anpassen und flexibel bleiben, wenn es um Kapazitätsengpässe geht.
Ah, okay, super. Und ich sag mal, habt ihr, also IT-Unternehmen ist ja ein riesiger, also kann ja riesig sein und ihr seid ja auch recht groß, aber gibt es darin irgendwelche Schwerpunkte? Ich habe gelesen, ja, viel im Bereich SAP auch macht. Was ist da so Schwerpunkt und wie kann man, also gibt es vielleicht sogar einen Elevator-Pitch oder so?
Also Schwerpunkte haben wir zwei. Also einerseits SAP, wie du gesagt hast, SAP-Beratung, SAP-Implementierung. Und das kombinieren wir mit Java Open Source Kunden-Individualentwicklungen. Und damit sind wir ziemlich einzigartig, weil wir können beides. Wir verknüpfen und wir können so den Kunden den One-Stop-Shop anbieten. Das heißt, er muss dann bei einer Projektimplementierung, bei der Beratung, muss er nicht mehrere Kunden oder mehrere Lieferanten, besser gesagt, einbeziehen, sondern wir können ihm das alles aus einer Hand bieten und das hat natürlich Vorteile.
Okay, das hört sich aber auch so an, als wenn ihr bei einer gewissen Größe erst beginnt von Kunden. Also das ist wahrscheinlich nicht die One-Man-Show, sondern das ist wahrscheinlich
Nein.
ein paar...
Nein, das ist schon ab einer gewissen Größe, vor allem wenn man über SAP redet, dass die ganze Basisinfrastruktur, das zieht automatisch eine gewisse Größe nach sich. Das macht gar keinen Sinn.
Ja. Und ist sie definiert, kann man das sagen?
Nein, die ist nicht definiert. Also überhaupt nicht. Wir erleben es auch immer wieder, dass wir Produkte beim Kunden implementieren können, die eigentlich für die wie ein Overkill sind. Für eine SAP-Lösung in Anbetracht der End-User oder der Fälle, die über SAP bearbeitet werden. Aber der Kunde hat zum Beispiel strategisch entschieden, dass er gewisse Applikationen auf der gleichen Plattform haben will. Und damit ist in dem Fall zum Beispiel alles auf SAP. Und daher kann man das eigentlich nicht sagen, man braucht XY-Anzahl an Leuten, damit sich SAP lohnt. Und das Gleiche ist eigentlich auch auf dem Software-Engineering-Part. Weil auch da mit einer gewissen Größe lohnt sich dann auch, die Lösung individuell zu erstellen. Sonst ist man eigentlich besser auf dem Standardmarkt, auf dem Vanilla-Plain-Markt und kauft sich die Standardlösung ein.
Und ich sag mal, SAP und Java an sich, also sowohl Standard als auch individuell eine Kombination daraus entwickeln zu können, hört sich jetzt für mich so an, dass es eigentlich nichts gibt, was ihr nicht könnt. Weil wenn du beides kannst, kannst du ja unwahrscheinlich viel abdecken. Oder kann man auch Dinge ausschließen, die irgendwie nicht funktionieren in eurem
Ja,
System?
also was wir zum Beispiel jetzt nicht machen, sind mobile Lösungen. Da sind wir schlicht und einfach zu teuer. Sind wir nicht überlebensfähig auf dem Wettbewerbsmarkt. Haben wir ein paar Jahre versucht, haben wir uns aber komplett davon distanziert.
Und mobile Lösungen, das damit meinst du genau was?
Apps.
Ah, okay.
Genau.
Okay, alles klar.
Das machen wir nicht, weil der App-Entwicklungsmarkt geht dahin, dass man extrem schnell im Prototyping vorwärts geht. Man entwickelt die App, man schmeißt sie weg, man entwickelt die App, man schmeißt sie weg. Das macht man 5-mal, bis man die App hat, die einem passt. Dafür sind wir schlicht und einfach zu teuer. Das
Und was ist so ein klassisches Produkt, wenn man, ich sag mal, überhaupt von einem klassischen Produkt sprechen kann, aber was gibt es oft? Wo fühlt ihr euch richtig beheimatet?
Richtig beheimatet fühlen wir uns im transaktionalen Business. Das heißt, dort, wo zig Milliarden an Geldern ausbezahlt werden, sei es Pensionskassen, sei es Sozialhilfeleistungen, da sind wir richtig gut, weil das braucht das braucht keine sexy Applications. Klar müssen die auch anwendbar sein, vom Kunden akzeptiert, aber das muss eine Lösung sein, die hat funktioniert. Und da sind wir stark, weil wenn wir an einem Monat die Pensionskassengelder nicht ausbezahlen können oder Zusatzleistungen an die Berechtigten nicht auszahlen können, dann haben wir ein Riesenproblem. Da trauen wir uns rein, da haben wir 20 Jahre Erfahrung, da sind wir richtig gute.
Das heißt, es geht mehr so auch in, ich sag mal, administrative Jobs, in ich sag mal, Bürokratie könnt ihr gut
genau.
bearbeiten.
Eigentlich überall dort, wo wir den Endanwender eigentlich mehr Zeit fürs Wesentliche geben wollen. Als Beispiel, wir implementieren gerade für die Sozialhilfezentren von drei Schweizer Städten die Lösung. Und da haben wir glasklar im Vordergrund, oder? Unser Purpose ist da nicht die Softwarelösung an und für sich, sondern unser Purpose ist, den Beraterinnen und den Beratern möglichst wenig Zeit am System zu ermöglichen, damit sie möglichst viel Zeit für die Beratung haben. Weil
Schön.
da haben wir den Impact, dass wir sicherstellen können, dass die Beraterinnen und die Berater Zeit haben, die Sozialhilfeempfänger zu begleiten und nicht epische Applikationen am Bildschirm abzutippen.
Aber das ist ja wirklich total genial, weil das ist irgendwie auch, damit kann ich mich total identifizieren, weil wir ja nun oft auch im Kopf haben, oh, Digitalisierung und was sich verändert und mein Arbeitsplatz gibt es irgendwann nicht mehr etc. Also so gewisse Ängste. Aber das ist ja ein wunderschönes Beispiel dafür, dass ich mich eben letztendlich, also in meiner Dienstleistung ist es dann mehr dem Kunden oder aber den Kooperationspartner widmen kann. Ne? Also das finde ich ja, ist ja der Zauber der Digitalisierung, dass du Dinge vereinfachst und die Arbeit der Leute erleichterst. Wunderbar. Also dann habt ihr sozusagen genau das Herzstück, worum es eigentlich auch in der Digitalisierung
richtig
geht.
Damit sie im Endeffekt mehr Zeit fürs Wesentliche haben. Ja. Was auch immer das dann ist. Es muss auch nicht immer im Business-Kontext sein. Das Wesentliche, das kann auch im privaten Bereich sein. Aber im Endeffekt wollen wir den Leuten mehr Zeit fürs Wesentliche geben.
Ja, cool. Super. Okay, und dann habe ich irgendwie gelesen, dass es da so einen Health-Adapter gibt als Beispiel. Da habe ich mich dann gefragt, also ich habe es dann nicht so richtig raus erlesen können, was der denn genau macht. Aber
technisch, das ist ein reines technischer Adapter, der macht keine Menschen gesund. Nein, das ist ein Adapter, der es bei Kliniken, Spitälern ermöglicht, dass sie die Daten, die eigentlich in verschiedenen Applikationen liegen, zentral zusammenfassen können.
Ah, okay.
Und endlich auch dann in ein elektronisches Patientendossier überführen können. Also das ist eine reine Schnittstelle.
Verstehe, genau. Verstehe. Und dann fand ich es übrigens ganz spannend, als ich auf eurer Website war, dass ihr die Videos auch teilweise dann wirklich im Schweizerdeutsch habt, ne? Weil ihr seid ja letztendlich auch international unterwegs, ist das richtig?
Sind wir, ja.
Und ich meine nicht, dass Deutsch eine internationale Sprache ist, aber so, ich fand so, oh, okay, alles klar, was machen eigentlich die Deutschen? Die müssen jetzt richtig gut zuhören. Oder die Österreicher oder wie auch immer.
Ja.
Das heißt, das fand ich irgendwie ganz spannend, dass ihr da sehr, ich sag mal, beheimatet oder sehr lokal euch da auch ausrichtet.
Genau, nicht ausschließlich. Das machen wir natürlich immer wieder. Und uns ist auch wichtig, dass gerade auch für den, da kann man die Brücke schlagen zum Vertrieb. Oder wir sind für den Kunden da. Und genau das macht uns ja auch. Wir sitzen nicht in Kerala oder in Taiwan, sondern wenn der Kunde ein Problem hat, dann sind wir da. Und wenn der Kunde eine Eskalation hat, dann gehe ich persönlich vorbei. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man lokale Nähe hat. Und da spielen wir diese lokale Nähe auch immer wieder aus. Wissen natürlich, dass man mit reiner lokalen Nähe kommen wir nicht auf unser Wachstum, das wir anpeilen von 20% über jedes Jahr. Das heißt, Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen, die holen wir natürlich aus der Dachregion durchaus rein. Es ist und wir bleiben immer noch eine schweizerische Firma, die aber international denkt.
Ja, schön. Okay, das heißt also, ihr habt auch, ich sag mal, Kunden, die dann auch international agieren wahrscheinlich, ne?
Ja, richtig. Also wir haben viele Kunden auch, die das Headquarter in der Schweiz haben und die wir dann international unterstützen.
Okay, ja, schön. Und dann habe ich nochmal kurz so ein bisschen ein kleiner anderer Pfad gesehen, dass du in St. Gallen studiert hast, was ja irgendwie so ein... Ja, so ein großes, ich will nicht sagen Mysterium, aber es ist kein Mysterium, sondern eigentlich jeder zieht den Hut vor, der Herr Chiabotti hat in St. Gallen studiert. Also man.
Nein.
Nein? Ist das in der Schweiz nicht so?
Teilweise ja, aber wenn Sie die HSG kennen würden, dann wäre es nicht so.
Okay. Verstehe. Okay, das vertiefen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber auf jeden Fall in Deutschland ist es so, derjenige hat in St. Gallen studiert. Und ich meine, ist ja letztendlich auch eine tolle Institution.
Absolut. Man muss natürlich sehen, dass es in Deutschland den Ruf hat, weil die Uni, also die genauen Zahlen in der Zwischenzeit weiß ich nicht, aber als ich früher an der Uni war, dann durfte die Uni nur 20% Nicht-Schweizer haben. Das heißt, das führt zu einer extremen Knappheit. Und Knappheit schafft Begehrlichkeit.
Okay, also.
Und darum hatte natürlich die Uni den Luxus, die rauszupicken, die eigentlich den Test als Beste absolvieren. Und darum hat es natürlich umso mehr, gerade in Deutschland, diesen Elite-Status erhalten. Weil die Uni sicherlich hervorragend ist. Also ich habe extrem viel gelernt.
Ja, cool. Sehr schön. Das mal so als kleiner, kurzer Seitenstrang. Aber du hast schon angesprochen, das Thema Vertrieb. Da seid ihr ja sozusagen auch, ich finde, in einer Branche, wo es jetzt nicht so einfach mit Schnipp geht, weil ihr sehr viel anbietet. Ihr habt komplexe, ich sag mal, Produkte, komplexe Systeme und da muss man auch erstmal also und einfach lange Zyklen des Vertriebes, weil man ja automatisch oder natürlich erstmal verstehen muss, was ihr macht.
Genau.
Und so ein Problem muss ja auch erstmal da sein. Und das muss man ja so wie im Nadel im Heuhaufen irgendwie finden. Und das finde ich eben sehr spannend, weil ihr ja auch, so gehe ich jetzt mal davon aus, eher ein Solution Selling betreibt. Es ist eben nicht ein Produkt, sondern es ist eben ein Problem, was ganzheitlich betrachtet werden darf. Und wie, da würde mich jetzt natürlich auch für unsere Zuhörer und Zuschauer interessieren, wie macht ihr das? Und gibt es vielleicht sogar so einen kleinen Vertriebshack, den du uns teilen kannst, der irgendwie inspirierend für die Zuhörer und Zuschauer sein kann?
Ja, in unserem Bereich ist das Thema Vertrauen, was ja generell im Vertrieb enorm wichtig ist. Aber bei uns ist das natürlich brutal wichtig, weil der Schweizer Markt ist extrem klein. Und wenn wir ein Projekt in den Sand setzen, dann spricht sich das relativ schnell rum. Und wir peilen immer eine langfristige Kundenbeziehung an. Immer. Also es ist nie so bei uns, dass wir den Kunden einmalig bedienen mit einem Produkt, mit einer Lösung, mit einem Projekt und wir dann den Kontakt zum Kunden verlieren. Also Emineo hat jetzt in 22 Jahren hat sie einen einzigen Kunden verloren und das war ein Kunde, der das Support Center aus der Schweiz nach Spanien verlegt hat. Da hatte ich schlicht und einfach keine Chance, weil ich damals noch keine Spanier und spanische Kolleginnen und Kollegen hat.
Heute wäre das sogar noch anders. Das war ein Resultat, ja.
Heute könnte ich auch den behalten. Das heißt, immer langfristig. Wir haben Kunden, die sind seit 2 Jahrzehnten bei uns. Und das ist das Schöne dran. Als ich früher bei den Big Fours gearbeitet habe, nach der HSG, weil es ist ja der klassische Weg nach der HSG, musst du zu einer Big Four, du überlegst ja gar nicht, was es sonst noch geben könnte. Da habe ich 6 Jahre lang Konzepte geschrieben. So. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, also hat ein Kunde dieses Konzept irgendwann mal implementiert? Und wenn ja, ja, hat es denn funktioniert? Das heißt, mir hat komplett dieser Feedback Loop gefehlt. Und genau das schätze ich bei der Remineo. Wir sind von Anfang an dabei. Ich kann dem Kunden kein Bullshit erzählen, weil wenn ich Bullshit erzähle, dann muss ich schlussendlich den Bullshit bauen. Ich muss den Bullshit implementieren und muss dann bis zu 15 Jahre teilweise dann noch warten und supporten. Das heißt, ich habe gar kein Interesse. Das heißt, die Partnerschaft mit dem Kunden ist von Anfang an auf Augenhöhe, weil ich selber das höchste Interesse habe, dass wir nicht irgendwas kreieren hier, was uns dann schadet, weil der Account ist dann nicht mehr gewinnbringend. Wenn ich so eine komplexe Applikation baue, die ich dann 15 Jahre warte, dann schieße ich mir richtig einfach in den eigenen Fuß.
Ja,
das ist, glaube ich, im Vertrieb ein Unterschied zu anderen Branchen, wo du halt dann abdrückst und weg bist. Und wir sind immer dabei. Und gerade in der IT, es kommt ja immer wieder ein neues Thema, das hört ja nie auf. Oder in der Zwischen, also es war vor ein paar Jahren, war Blockchain, Big Data, jetzt kommt KI, ChatGPT ist auf dem Markt. Das heißt, die Kunden, die brauchen schlussendlich jemanden, der sie versteht, der die Prozesse versteht und der sie darin begleitet, diese neuen Technologien optimal in ihre Unternehmung zu bringen.
Gut, dass du das nochmal erklärst, weil ich hatte gerade also unternehmerisch zugehört als Zuschauer und dachte so, oh, okay, lange Prozesse und lange Begleitung bedeutet auch gleich viele Euros oder viele Schweizer Franken. Aber es ist ja, also du bist ja nicht an der gleichen Stelle, sondern du hast halt immer wieder neue Herausforderungen auch als Kunde, schrägstrich natürlich auch als Unternehmen. Und dementsprechend ist es halt ein fortlaufender Prozess, weil das IT-Thema einfach riesig wichtig geworden ist und du natürlich permanent den neuen Innovationen, auch mit den neuen Innovationen mitgehen darfst und gucken darfst, wie implementiert sich das und wie kann man es halt nutzen, ne?
Genau. Und aus meiner Sicht, der Hack ist halt, den Kunden zu verstehen. Und im Nutzenfall bedeutet das, die Branche und die Prozesse des Kunden zu verstehen. So haben wir die Erwartungshaltung an jeden Berater, an jeden Entwickler, dass er innerhalb von kürzester Zeit so tief in der Materie ist, dass er Kunden auf Augenhöhe über den Prozess beraten kann. Und das kommt hinzu, weil wir haben den Anspruch, dass wir nicht einen Prozess des Kunden nehmen und ihn dann digitalisieren. Wie heißt es schön? Wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man einen digitalen Scheißprozess. Ist so. Und genau das wollen wir nicht, sondern wir haben den Anspruch, dass wir für den Kunden denken und das verknüpfen mit den Möglichkeiten der Technologie und der Digitalisierung und das nicht des Digitalisierens willens, sondern um Zeit fürs Wesentliche zu schaffen.
Und da wurde mir gerade ganz warm ums Herz, als du sagtest, den Kunden wirklich verstehen, weil that's all about. Und das bedeutet aber auch wirklich in einer guten Qualität erstmal zuzuhören, ne? Das fiel mir dann auch gerade ein. Und das ist halt auch wirklich eine Sache, die du ja, die hört sich so einfach an, aber die darfst du immer wieder und immer wieder irgendwie trainieren, auch den Muskel zu stärken, was es bedeutet. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Formen von des Zuhörens, entweder aus meiner, also alleine schon um eine zu nennen, aus meiner Perspektive zuzuhören oder aus deiner Perspektive zuzuhören, sind schon mega Unterschiede, ne?
Ja, klar. Und das ist auch, ist ein guter Impact. Und das ist auch aber die Gratwanderung, eine effektive Gratwanderung. Weil teilweise haben wir unsere Meinung ja schnell gemacht. Und es braucht dann nochmals ein Deep Dive, um wirklich zu verstehen, warum der Prozess jetzt wirklich so sein muss. Da muss man aber auch dann die Fähigkeit haben, das zurückzutreten und sagen, okay, got it. In dem Fall macht das Sinn.
Oder auch Mut zu haben, zu hinterfragen, ne? Weil manchmal sind die Dinge so eigentlich so augenscheinlich, aber letztendlich geht es nochmal darum, ja, wie du sagst, den Deeper Dive hinzubekommen, es wirklich zu hinterfragen und auch kritisch und kreativ zu beleuchten.
Genau, absolut. Und genau da eröffnen sich ja die Möglichkeiten. Und das sehen wir immer wieder. Was wir auch machen, wir machen Arbeitsplatzbeobachtungen. Also wenn wir ein System entwickeln, dann gehen wir hin und schauen den End-Usern zu, was machen die überhaupt?
Ach, cool.
So, und das machen wir 2-3 Tage lang. Und da bekommen wir mit einem fresh pair of eyes, kriegen wir eine Sicht, was sie da machen. Und ganz viel ist im ersten Moment unlogisch. Und das eröffnet uns eigentlich die Möglichkeit zu sagen, hey, warum macht ihr es nicht so? Die Antwort haben wir immer schon so gemacht. Ja, aber das IT-Projekt, das bietet jetzt die Möglichkeit, wenn wir schon ein System implementieren, machen wir keinen Scheißprozess, sondern dann schauen wir uns das an. Und das finde ich super spannend, oder?
Ja, super cool. Das mache ich witzigerweise. Genau das Gleiche mache ich mit dem Vertrieb. Das heißt, bei mir ist es auch erstmal eine Rückmeldung bzw. einen Fragebogen, wo ich dann Antworten bekomme, um die Möglichkeit selber reflektieren zu lassen. Und dann gucke ich mir, also in einem Interview tauschen wir uns dann darüber aus und dann gehe ich in ein Training on the Job, um genau zu gucken, zu verstehen, wie sind die Prozesse, wie wird gearbeitet. Ja. Und es ist auch dann alleine schon interessant, wie unterschiedlich dann auch gearbeitet wird. Und das alleine birgt auch schon unwahrscheinlich viel Potenzial, irgendwie einen roten Faden zu erarbeiten, ne? Gemeinsam. Ja, sehr cool. Sehr schön. Und also dein Vertriebshack ist sozusagen Vertrauen und Kunden verstehen. Wenn wir jetzt nochmal gucken, gab es in der Vergangenheit vielleicht eine Sache, wo du sagst, wow, da habe ich so eine richtige Bruchlandung hingemacht. Also weil wir lernen ja auch von sogenannten Fuck-ups.
Ja, klar. Übrigens ganz spannendes Thema. Wir machen ab und zu so Fuck-up-Lunches. Da bringen die Mitarbeitenden, die Kolleginnen und Kollegen bringen ein Sandwich mit und dann tun 2-3 Leute ihre Fuck-ups präsentieren. Super spannendes Format, weil wir können ja alle nur lernen.
Mega.
Und natürlich, auch ich hab mehrere Fuck-ups, aber eigentlich mein größter Fuck-up, der kommt aus dem Privatleben, als ich mich vor 12 Jahren eigentlich fast umgebracht habe mit einem Gleitschirmunfall. Und das war halt schlicht und einfach, habe ich ein zu großes Ego gehabt, dass ich bin verunfallt, weil ich dachte, ich kann es besser als alle anderen, die gesagt haben am Startplatz, ich starte nicht. Und die sind alle am Boden geblieben. Ich dachte halt, nein, ich habe das im Griff. Ich bin hier lokal, ich fliege, ich kenn's, ich habe 500 Flüge hier, überhaupt kein Problem. Und genauso bin ich verunfallt.
Wow.
Und als ich dann 3 Wochen später aufgewacht bin, habe ich einfach gedacht, Scheiße. Und seitdem habe ich 3 Wörter eigentlich ganz tief in meinem Kopf. Das ist kill your ego. Das steht mir völlig im Weg. Und genauso wie es mir da im Weg standen ist, kann das aber auch im Business extrem im Weg stehen. Einfach sich selber nicht so wichtig nehmen, geschmeidig bleiben und einfach sein Ego versuchen, komplett zu killen.
Wahnsinn.
Das war eigentlich mein größtes Learning und das hat mir fast Leben gekostet, aber es war es definitiv wert. Ich persönlich möchte diese Erfahrung nicht missen. Ich habe extrem viel gelernt.
Ja, Wahnsinn. Ja, das glaube ich dir. Das ist ja, wenn du dann sozusagen so nah am Tode bist, hast du, glaube ich, eine ganz andere Sichtweise aufs Leben, eine ganz andere Ebene, ne? Wie empfindest du das? Wie hat sich das bei dir manifestiert? Ist das irgendwie, hält das auch? Also, und wie würdest du deine Sichtweise da beschreiben?
Meine Sichtweise dadurch ist, jeder ist ersetzbar. Punkt. Weil ich war da 1 Jahr auf Projekt. Ich habe 1 Jahr ein Thema verwaltet, als ich noch bei der Big Four war ein SAP-Projekt. Und ich war hundslausig im Dokumentieren, ich war aber gut im Projektfortschritt und ich hatte 2 Wochen nach dem Unfall war der Go-Live und ich war 100% überzeugt, nur ich bringe das Ding live, weil ich habe nichts dokumentiert und ich bin allein, also nur ich kann es machen. Und ich war so im Film, dass die erste Frage, die ich im Notarzt gestellt habe, der mit dem Hubschrauber kam, habe ich gefragt, du, wie lange geht denn das hier? Und dann hat er gesagt, ja, warum? Ich habe gesagt, weißt du, ich muss in 10 Tagen in Rio de Janeiro sein, weil ich habe dann Go-Live. Und dann hat er gesagt, da kann ich dich beruhigen. Das reicht nicht. 10 Tage. Fakt ist, 10 Tage später ist der Kunde live gegangen, weil mein Nachfolger saß einen Tag später im Flieger, bis dahin hat das sich eingearbeitet, live gesetzt. Kein einziges Problem, kein Issue, kein Defekt, nichts. Und das war für mich schon ein harter Knüppel.
Also ein zweiter Tod eigentlich, oder knapp tot.
Aber war auch super. Und seither, ja, seither weiß ich, jeder ist ersetzbar.
Ja. Jeder. Mega Learnings. Ja. Aber man könnte ja vielleicht auch noch sagen, hast einfach auch einen guten Job gemacht, alle anderen mit einzubeziehen.
Eben nicht.
Also nicht, also.
Habe ich ja eben nicht. Das war ja genau das, dass ich dachte, nur ich kann's.
Ja, das hattest du sozusagen gesagt, aber ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein, dass da jetzt keiner Bescheid weiß. Und es geht trotzdem go live.
Es ging ja gut. Ich habe ja die Arbeitsmaterialien von mir, die waren ja alle da. Oder?
Ja,
und
ja.
Es ist ja nicht, dass der gar nichts hatte. Aber der konnte sich relativ schnell einarbeiten in die Thematik. Schlussendlich war er besser als ich, weil ich brauchte ein Jahr, er brauchte eine Woche.
Okay, das ist ein wirklicher Knüppel.
Ja, genau, das ist der Nächste.
Ja, sehr schön. Oder auch nicht schön, je nachdem. Aber gut, in der Retro, ja, einfach für, hast du das ja wunderbar für dich verarbeitet.
Absolut, ja.
Indem du da jetzt wirklich ja, riesen Learnings rausgezogen hast und das wirklich wahrhaftig und sehr emotional siehst. Zumindest fühlt es sich noch so an.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, ich möchte das nicht missen.
Also, ja, das glaub
ich, weil sonst wäre mein Leben definitiv anders verlaufen. Das war ein guter Wink, den habe ich verstanden.
Ja, sehr gut. Wie bitte?
War auch ein ziemlich heftiger Wink, aber den konnte ich nicht missverstehen.
Ja, definitiv. Noch eine kleine Kurve zu den netten Startup-Days, die ihr da anbietet. Die finde ich nochmal sehr spannend. Also, weil du hast gerade einen Auszug gegeben aus, wie ihr selber mit Fuck-Up umgeht. Auch das zu teilen für euch intern, was ich großartig finde, weil so eine Kultur muss man ja auch erstmal erarbeiten. Da ist nicht jeder bereit für. Das zeigt aber auch schon, wie offen und open-minded ihr da seid. Zum einen. Und dann gibt es eben ja auch einige Aktivitäten, die ihr macht. Und unter anderem ist das dieser Startup Day. Und wie funktioniert der? Also vielleicht auch für das ein oder andere Startup, was vielleicht hier zuhört. Vielleicht ist das ja sogar auch was.
Ja, funktioniert sehr einfach. Was wir machen, ist, Startup-Firmen mit konkreten Lösungen, die nahe sind an der Software und an der Softwareentwicklung oder aber Lösungen, die wir entwickeln, die laden wir zu uns ein und die pitchen ihre Lösung. Und dann, das geht den ganzen Tag. Wir haben meistens so 5 bis 6 Startups dann eingeladen vor dem Gremium, dass die Geschäftsleitung da sind, aber auch viele Mitarbeitende da, die wollen, interessiert sind. Und dann wählen wir ein Startup schlussendlich aus und versuchen dann wirklich die Brücke zu schlagen zwischen dem, was das Startup konkret offeriert und unseren Lösungen. Und schauen dann, können wir zusammen einen Schritt weitergehen. Und
ah, okay.
Genau. Und das Ziel ist wirklich, dass wir unsere eigenen Lösungen und unsere eigenen Produkte weiterbringen.
Mhm. Wobei das ja eine Win-Win ist, ne? Also
ja.
Ich sag mal, das ist gut, das ist eure Perspektive, aber seitens des Startups ist es ja gut, auch weil es eine Wissenserweiterung ist für das, was da noch möglich ist eventuell,
genau.
Aber auch eben für die zumindest wollen, ein Potenzial der Kooperation, nehme ich an.
Absolut, absolut. Bis dato, muss ich ehrlich sagen, gab es noch keinen Case, wo wir dann am Schluss dann auch wirklich extrem erfolgreich waren. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Es geht auch darum, dass die Mitarbeitenden dabei lernen, wie sie über den Tellerrand zu schauen und zu denken. Das ist ganz, ganz wichtig, oder? Dass ein gewisses Flair in die Firma kommt, gewisse Lockerheit diesbezüglich und dass man auch zeigt, dass einem das Thema wirklich wichtig ist. In der Zwischenzeit haben wir so einen Innovation-Bereich aufgebaut. Und begleiten tatsächlich jetzt auch Kunden im Design Thinking, also Kunden, die wirklich, ja, das ist immer so ein Buzzword, aber innovativ sein wollen, aber nicht wissen wie. Ja, aber da haben wir in der Zwischenzeit das Offering, wo wir diese Kunden entsprechend begleiten können. Und das können wir jetzt nur, weil wir diese ganzen Jahre diese Learnings
schön
gemacht haben und das Wissen entsprechend aufgebaut haben.
Ja, sehr gut. Ich gucke gerade auf die Uhr, Time flies mit dir. Vielleicht immer zum Abschluss, gibt es irgendetwas, was du teilen möchtest, was wir worüber wir noch nicht gesprochen haben oder was vielleicht noch eine Inspiration sein kann?
Ich glaube, in der Software Engineering Umgebung, wo ich meistens Struggle habe, und wenn einer von euch, der das Video später anschaut, eine Idee hat, bitte kontaktieren über die Claudia. Das ist das ganze agile Vorgehen. Und für mich ist das ein Riesenspagat, weil Agilität ja, weil das agile Vorgehen, das hat auch die Beauty damit, dass man eine Lösung, ein Produkt iterativ weiterentwickelt. Hat auch die Beauty, dass man Teams aufbauen kann, die eine gewisse Selbstbestimmung haben und diese Lösung, dieses Produkt entsprechend weiterentwickeln. Bedingt aber auch, und jetzt kommt's, dass man diese Verantwortung auch lebt. Und genau da sehe ich persönlich in der Branche einen gewissen Gap. Sprich, denn das Bedürfnis oder das Verlangen oder sogar die Anforderung, selbst agierend vorzugehen, versus dann die Fähigkeit, wirklich Eigen- und Selbstverantwortung zu übernehmen. Und da habe ich noch kein Rezept für. Falls irgendjemand ein Rezept hat, bin ich offen. Offen für Diskussionen, offen für Tipps.
Aber damit ich das nochmal so richtig verstehe, das heißt, dir geht es darum, dass, ich sag mal, die neue Arbeitswelt Agilität auch vorsieht und wir sozusagen daran uns bewegen, dass wir es auch wichtig empfinden, agiler und beweglicher zu sein. Aber gleichzeitig erlebst du, dass das auch die Konsequenz hat, dass man verantwortungsbewusst und mit mehr Verantwortung eigentlich auch in eine Aufgabe geht. Und das ist das, was du manchmal vermisst.
Genau, richtig. Exakt das, Nagel auf den Kopf getroffen. Okay. Weil das Verlangen nach mehr Eigenständigkeit, das bringt einher einen ganzen Haufen an Verpflichtungen, die ich eingeben muss, beziehungsweise Verantwortung, die ich. Genau. Und ich sehe, am Arbeitsmarkt sehe ich, dass das eine, dieser Wunsch nach Agilität und Selbstbestimmung ist durchaus da. Die andere Seite eher weniger.
Ja, spannend. Also ja, genau, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn ihr da Bock habt, mitzudiskutieren, weil ich hätte gerade, weiß ich ja gerade so ein Bild, ja, lass uns doch nochmal gemeinsam eine Runde machen, weil ich hätte da auch noch eine Meinung zu, aber die würde jetzt hier zu weit führen. Anyhow, das macht Spaß, darüber nachzudenken, weil das ist eigentlich immer der Kern der ganzen Sache, dass du, und auch mein Thema und mein Herzenswunsch, eigentlich, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, wirklich die Menschen zu enablen, ihnen mehr Verantwortung zu geben, aber auch immer wieder zu differenzieren, dass es natürlich auch manche Leute gibt, die das gar nicht wollen.
Exakt,
und, genau. Ne, und manche, die sind dafür beschaffen und haben aber die Möglichkeit gar nicht. Insofern da genau hinzugucken und wie unterscheidest du da auch und wie siehst du, wann jemand auch mehr Verantwortung tragen kann und sich da weiterentwickeln kann. Ja, cool.
Absolut, ja.
Aliado, es war mir ein Vergnügen.
Vielen, also, vielen danke
Dank
gleichfalls.
Für die Inspiration.
Danke vielmals.
Dann sagst du uns zum Schluss nochmal, Herr Chiabotti, aus welcher Stadt der Chiabotti kommt?
Aufgewachsen oder wohnhaft?
Aufgewachsen.
Aufgewachsen bin ich in Wallis, Südschweiz,
in
den Bergen. Genau.
Sehr schön.
Also ich bin ein Bergbube.
Ein Bergbube. Genau. Das ist auch ein schöner Abschluss. Ja. Dann sage ich lieber tschüss, lieber Aliado Bergbube. Es war mir ein Vergnügen und dann bis ganz bald.
Ja, danke vielmals, Claudia.
Ciao, ciao. Ciao.